In den folgenden 56 Minuten von Kuriosa mit und ohne Worte habe ich drei Schwerpunkte aus vergangenen Sendungen gesetzt. Heidi Knermann und Thilo Ruf lesen aus Fliegenden Blättern um 1900 und wir projizieren Aussagen von Petra Kelly und Heumar von Dittfurt in die tollwütige Gegenwart. Zeit für meine Sendung Kuriosa mit und ohne Worte, zu der ich Sie herzlich begrüße. Der erste Musiktitel der heutigen Sendung, Some Sunday Morning von George Gershwin. Am Flügel George Gershwin. Für die Sendung verantwortlich Felix Jakobitz. Schon längere Zeit dämmerte mir, dass mein Motto Kuriosa manchmal auch hinderlich ist, wenn ich zum Beispiel ernstere Themen im Ablauf habe. Heute geht das glatt durch, Sie werden mir recht geben. Mit dem folgenden Beispiel möchte ich auch gleichzeitig unsere neue Sprecherin Heidi Knermann herzlich begrüßen.
Alle folgenden Angebote stammen aus einer Zeit vor Amazon oder Wish, sogar vor Quelle aus Fürth und sind deshalb auch vor Ort nur noch schwer erhältlich. Aus dem Hauptkatalog der Firma August Stukenbrock aus, ein Bag vom Jahre 1912. Bestellnummer 13810. hochfeines Kinderauto, einsitzig und mit Kühlergehäuse versehen. Ganz aus Holz gearbeitet, hochfein rot lackiert und schwarz abgesetzt. Der Sitz ist gepolstert und verstellbar. Die äußerst stabilen Holzräder sind mit starken Eisenreifen versehen und daher sehr haltbar. Ohne Hupe und Laterne. 26 Mark. Bestellnummer 2542. Automobilpeitsche mit angehängtem Lederriemen aus Rohr mit vernickeltem Marskopf. Länge ohne Riemen ca. 83 cm, deshalb gut zu handhaben. 2,10 Mark. Bestellnummer 9165. Elektrisierapparat mit Geldeinwurf. Vorzüglich gearbeitet dasselbe, wird aufgezogen und ist dann sofort betriebsfertig. Ärztlich empfohlen gegen Kopfschmerz, Neuralgie, Rheumatismus, Nervosität und so weiter. Nach Geldeinwurf fasst man an die Handgriffe und verstärkt durch Herunterdrücken des rechten Hebelgriffes den Strom. Genaue Gebrauchsanweisung wird beigefügt. 37 Mark. Bestellnummer 12772, Likörflasche in Form einer Petroleumkanne, aus Glas mit Metalluntersatz fein lackiert. Mit scherzhafter Inschrift, trinkbares Petroleum für Leute, die gerne einen auf die Lampe gießen. Stück 2,85 Mark. Bestellnummer 6232. Schreiblasen, scherzhaft Figuren, welche, wenn aufgeblasen, langsam zusammengehen und zum Schluss einen Seufzer hören lassen. Sehr originell und unterhaltsam. Sortiment 6 Stück, 90 Pfennig. Erste Schallplatten für Sprechapparate. Fortlaufend neue Aufnahmen. Reine naturgetreue Wiedergabe. Äußerst geringe Abnutzung. Stück 2 Mark. Günstige Umtauschbedingungen. Für 4 abgespielte Platten gebe ich im Umtausch eine neue und zahle für Plattenbruch 75 Pfennig pro Kilo.
Thank you.
Der Gitarrist und Komponist Mason Douglas Williams aus Texas veröffentlichte 1968 den eben gehörten Titel Classical Gaze. Ich finde ihn immer wieder schön.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im LoRa-Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de. Noch einmal, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de.
Jetzt aber zeitlich und örtlich ein großer Sprung in die bayerische Landeshauptstadt München, als noch Pferdebahnen das Stadtleben bestimmte. Ein nicht ruhender Pionier jener Tage war im Bereich der Elektrotechnik Alois Zettler. Zuvor noch ein Versprechen. Für die Collage habe ich den wunderschönen Walzer Münchner Geschichten von Theo Markeben arg verhackstückt. Er wird am Ende in voller Länge zu hören sein.
Notizen und Gedanken des Münchner Pioniers der Elektrotechnik Alois Zettler aus den Jahren 1877 bis 1899. Die Texte sind einer Festschrift der Königlichen Kreisgewerbeschule München entnommen. In vielen Ländern habe ich in präzisionsmechanischen Werkstätten gearbeitet und immer deutlicher ward mir, dass die Feinmechanik eine große Zukunft hat, besonders wenn sie mit der neuen Göttin am Himmel der Technik, der Elektrizität, verbunden ist. Vieles Unglaubliches habe ich als junger Mensch in meinen Lehr- und Wanderjahren gesehen, und wer möchte ermessen, was ich in meinem Leben noch alles erfahren werde? Mai 1877. Der Verkehr auf unseren Münchner Straßen wird immer gefahrvoller, alles drängt und bewegt sich in unbeschreiblicher Hast vorwärts. Besonders das Fahren mit der Pferdebahn kann zu unangenehmen Zwischenfällen führen. So sind in letzter Zeit beim Ein- und Aussteigen immer wieder Stürze und Zusammenstöße geschehen. Es wird jetzt nur noch an sogenannten Haltestellen, die das Bahnpersonal von Fall zu Fall bekannt gibt, angehalten. September 1877. Bin gestern mit einer Pferdebahnlinie vom Sendlinger Torplatz zur Zweibrückenstraße gefahren, recht umständlich und langsam. Gibt es denn keine Möglichkeit, die Bahn mit elektrischem Strom anzutreiben? März 1882. Habe Oskar von Miller getroffen. Er berichtete über die Ergebnisse der Pariser Elektrizitätsausstellung. Er sprach den Wunsch aus, auch einmal in München die Glühlampe, das Telefon, einen Elektromotor und so weiter öffentlich vorzuführen. Januar 1883. Die Ausstellung im Glaspalast trägt Früchte. Heute habe ich einen sehr ehrenvollen Auftrag von der Hoftheaterintendantur erhalten. Anlässlich des diesjährigen Armenballs soll das Publikum mit elektrischer Beleuchtung überrascht werden. Ich habe vor, das elektrische Licht mit 8 Bogenlampen in Reihenschaltung zu installieren. November 18, 1883. Jetzt haben wir 3 öffentliche Telefonstationen in München. Hauptpostgebäude, Telegrafenamt und Zentralbahnhof. Für die Benutzung haben Telefonabonnenten eine Gebühr von 10 Pfennig, Nichtabonnenten 25 Pfennig zu entrichten. Wenn der Adressat in Bogenhausen, Mittersendling oder Schwabing wohnt, beträgt die Gebühr 20 Pfennig. Juli 18, 1884. Heute habe ich meine Arbeiten an der Nachtwächterkontrollanlage abgeschlossen. Eine elektrische Kontrolluhr markiert auf einem Papierstreifen den Gang des Wächters, den dieser mit einem Knopf bestätigen muss. Verwalter Lachner kann jetzt seine Nachtwächter überraschen, ohne selbst aus dem warmen Bett zu müssen. August 18, 1884. Ich habe von seiner Majestät König Ludwig II. Den Auftrag erhalten, Schloss und Schlosspark auf der Herreninsel im Chiemsee zu illuminieren. Februar 1887. Endlich habe ich die Zeit gefunden, auch elektrische Feuermeldeanlagen in mein Programm aufzunehmen. Eine ganze Reihe von Gemeinden im Umkreis Münchens interessieren sich dafür. Januar 18, 1890. Die Influenza scheint sich in München zu einer regelrechten Epidemie auszuwachsen. Die Spitäler reichen nicht mehr aus, um die vielen Kranken aufzunehmen. Sogar das historische Stadtmuseum soll in ein Notspital verwandelt werden. Mai 18, 1894. In den Straßen von München ist jetzt ein Patentmotorwagen zu sehen. Wenn jemand das Unglück haben sollte, von einem solchen niedergestoßen zu werden, so hat er weder Pferdetritte noch Hufschläge, also nur Verletzungen leichterer Art zu besorgen. Mai 1897. Es ist ja ein Unding, solch ein Automobil mit einem Motor zu betreiben, der durch ständige Explosionen Energie liefert. Wie elegant würde sich eine elektrisch angetriebene Equipage ausmachen, besonders wenn sie auf den neuartigen Luftreifen des Engländers Dunlop einherrollte.
Es gibt Menschen, die viel Zeit investieren und sich um geschliffene Formulierungen mühen. Sie haben hoffentlich an folgenden Beispielen unfreiwilliger Komik genauso viel Spaß wie ich bei der Vorbereitung der Sendung.
Auch jetzt gehen wir zurück in die Zeit um die vorletzte Jahrhundertwende. Einige gedankliche als auch sprachliche Fehlleistungen von Journalisten und Interessenten aus kleinen Provinzblättern um 1900. Fleißig zusammengetragen von Emil Waas. Wunderliche Grenzverhältnisse zwischen Sachsen und Sachsen-Altenburg. In dem in der Amtshauptmannschaft Glauchau gelegenen Dorf Wickersdorf geht die Grenze mitten durch ein Haus und sogar durch den Ofen, sodass es vorkommt, dass in der Kochmaschine der Kaffee im Altenburgischen und die Kartoffeln auf der sächsischen Seite gekocht werden. Bekanntmachung. Achtung! Um stille Teilnahme wird gebeten. Ich gebe hiermit mein Verlobungsverhältnis mit Fräulein Emma Klabund aus Havelsberg gänzlich total auf. Grund dessen, um meine einst gewesene Braut nicht mehr in ihrer vollkommen falschen Überlegungsarbeit zu stören. Hochachtungsvoll Hermann Berzau, genannt der Stolze. 2 Tage später im gleichen Blatt. Um die Annonce von Hermann Berzau richtig zu stellen, hat nicht er, sondern ich das Verhältnis schon vor längerer Zeit gelöst, weil ich seine Schulden nicht bezahlen will. Emma Klabund. Mark Belohnung. Nachts am 21. Januar 1911 im Hotel Germania zu später Zeit fielen über meine Person die Äußerungen: Ich gehöre nicht mehr zur Freiwilligen Feuerwehr, wäre rausgeschmissen und könnte nach 16 Jahren wieder von hinten anfangen. Demjenigen, der mir den Gebärer dieser Beleidigungen so nachweist, dass ich denselben gerichtlich zur Ruhe bringen kann, zahle ich 10 Mark Belohnung. W. Berger, 2. Brandmeister Kohnstadt. Warnung! Den 3. Dezember nachts ist mein Gartenweg von einer Gesellschaftsgruppe auf das Entsetzlichste verekelt worden, in dem auch der Weg von menschlichem Urin überflutet war. Ich warne späterhin für solche Vorkommnisse, indem ich mein Hausrecht auf das Strengste ausüben werde. Die zu viel gegessenen Speisenteile sind von mir mit Asche bedeckt worden. Aber keineswegs wurde der Weg von dem Betreffenden gereinigt. F. Neithardt am Ufer. Thank you.
lebte der Mensch am Baum. Doch verändert hat er sich seit damals kaum. Er geht zwar aufrecht und er fliegt ins All, doch er ist noch immer im Neandertal. Der Mensch von heute, der mailt und faxt, sein GTI ist frisch gewachst. Doch gibt es irgendwo ein Problem, benimmt er sich wie ehedem. Im prähistorischen Rachewahn heißt es Auge um Auge und Zahn um Zahn. Und bist du nicht willig, dann gibt's Krawall, schon sind wir wieder im Neandertal.
Willkommen im Neandertal, willkommen, willkommen, willkommen im Neandertal.
Der Yeti haut den Rübezahn. Seit Menschengedenken wird aufgebaut, damit er man's nachher wieder niederhaut. Aus Blut und Schutt und nach jedem Krieg, die Wirtschaft wie Phönix aus der Asche stieg. Humanismus und menschliche Ethik bringen keine Kohle, darum haben wir's auch nicht nötig. Sokrates, Plato, Hegel und Kant waren an der Börse nie genannt. Beim Kreuzzug des Homo sapiens geht es um das schwarze Gold Arabiens. Doch dafür in Darfur mischt sich keiner ein. Ich fürcht, da dürft kein Erdöl sein.
Willkommen im Neandertal, willkommen, willkommen, willkommen im Neandertal.
Der Yeti haut den Rübezahn. Schau da drin im Fernsehen, da liegt ein kleines Kind. Schau dem Föhn die Fusseln, geh scheut um, mach geschwind. Das kann sich keiner anschauen, weil's Essen nimmer schmeckt. Und Spenden, das hat auch keinen Zweck, weil's sowieso verreckt.
Willkommen im Neandertal, willkommen, willkommen, willkommen im Neandertal.
Der Yeti haut den noch. Das zweite Jahrtausend ging zu Ende, die Mauern sind gefallen, wir haben unsere Wände. Europa ist groß und so soll's auch sein, doch für manche Staaten dann doch zu klein. Ein Ausländerheim in Deutschland brennt, die Pyromanen im Parlament. Trotz Internet und Gigabyte, wir sind wieder in der guten alten Zeit.
Willkommen in Neandertal, willkommen, willkommen, willkommen in Neandertal.
Wo ich dir eine auf die Rübe knallt.
Willkommen in Neandertal, willkommen, willkommen, willkommen in Neandertal.
Es sei denn, du bist in der Überzahl.
Willkommen in Neandertal, willkommen, willkommen.
Bei den Grünen ist eine wichtige Stimme gegen jegliche Gewalt und Krieg derweil Töter als Tod und bei jüngeren Parteimitgliedern eher außerirdisch verortet. Gemeint ist Petra Kelly. Es war auch recht mühsam, einen O-Ton mit ihrer Stimme zu finden.
Wir wollen aus diesem waffenstarrenden, weltumspannenden Irrenhaus ausbrechen. Gewaltfrei gehen wir den Weg in die nicht-militärischen Verteidigungsformen.
In the 80s it was a time of potential nuclear war.
Petra war ja eine Protestperson.
Jeder kannte sie.
Sie war fast wie eine Pop-Ikone, aber durchseelt von Politik.
Mindestens kannte man den Namen des Bundeskanzlers und dann kam auch schon Petra Kelly.
In einem Wohnhaus in Bonn-Tannenbusch sind am Abend die Leichen eines prominenten Politikerpaares gefunden worden.
Es gebe keinen vernünftigen Zweifel daran, dass es sich bei den Toten um Petra Kelly und Gerd Bastian handelt.
I was in complete shock.
Wie soll man das der Welt erklären? Diese Ikone und der NATO-General, der gegen die Aufrüstung war.
Wir sehen nicht nur unseren Kontinent, sondern die ganze Welt in Gefahr.
Und jetzt sind die da tot.
Man war sich damals nicht sicher. Ist es ein gemeinsamer Selbstmord? Ist es ein Mord?
Sie gehörte damals über mehrere Jahre zur am höchsten gefährdeten Persönlichkeit in Bonn.
Liebe qualitativ ein kurzes Leben als ein langes, was nicht qualitativ ist.
The speculation is that Gerd Bastian could have been an agent of Stasi.
Manchmal denke ich mir, was wäre Petra Kelly, wenn sie noch lebte?
Wir haben endlich gewonnen auf Bundesebene.
Sie
war die Kämpferin.
Der gewaltfreie Widerstand gegen eine Atomraketen- und Atomenergieregierung wird sehr schwer werden.
Und dann haben die Grünen sie auf Seite geschoben.
Die Energieversorgung, die Frage der Gewalt, der atomaren Abschreckung, nein, keine Kompromisse.
Ich glaube, sie wäre nicht bereit gewesen zu sagen, wir müssen jemandem auch mit Waffen helfen.
Die da oben beweisen immer wieder, dass sie zu viel Panzer und zu wenig Hirn haben.
Dass ein Mensch, der so überzeugend und überzeugt gegen Waffengewalt gekämpft hat, durch eine Kugel gestorben ist, das ist eine Tragödie griechischen Ausmaßes.
Lora München, nicht nur auf der 92.4.
Ohne euch gibt's noch mehr Mainstream im Radio. Wir brauchen euch. Jetzt spenden oder Mitglied im LoRa-Förderverein werden und Radiovielfalt unterstützen. Mehr Infos unter www.lora924.de. Danke.
Ich will Angst machen in dem Sinne, als ich glaube, dass man sich gegen eine Gefahr nur verteidigen kann, wenn man sie erkannt hat. Und ich glaube, dass die Tendenzen, die augenblicklich die Existenz unserer Zivilisation, unserer menschlichen Gesellschaft bedrohen, dass die von niemandem wirklich ernst genommen werden. Wir machen uns Sorge über die Inflationsrate. Wir machen uns Sorgen wegen unserer Altersversorgung. Und aus vielen, vielen anderen Gründen, mit Recht und verständlicherweise. Aber wir machen uns erstaunlich wenig Sorgen über die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit sich in absehbarer Zeit selbst ausrotten wird. Oder die noch größere Wahrscheinlichkeit, dass wir von dem Zusammenbruch der Biosphäre, unserer natürlichen Lebensgrundlagen, der schon eingesetzt hat, mit betroffen werden.
Eine unterhaltsame Musiksendung ist mir für heute wieder gründlich misslungen. Alice Träumer von Ditfurth wird Ihnen jetzt einleitend unsere neue Sprecherin Kerstin Tamm nahebringen.
Holmer Gerhard Friedrich Ernst von Ditfurth war ein deutscher Psychiater und Neurologe, Professor für Psychiatrie und Neurologie sowie Journalist und Herausgeber. Ab 1960 arbeitete Ditfurth für den Pharmakonzern Boehringer in Mannheim. Und dort war er bis 1969 Leiter des pharmakopsychiatrischen Forschungslaboratoriums der Firma zur Entwicklung bzw. klinischen Erprobung von Psychopharmaka. 1969 lehnte er nach einer von ihm selbst erbetenen einjährigen Probezeit eine Geschäftsführerposition ab und war stattdessen weiter als Dozent, freier Publizist und Wissenschaftsjournalist tätig und knüpfte erste Kontakte zu Konrad Lorenz. In diese Zeit fiel auch Ditfurths Herausgeberschaft der Zeitschrift Naturwissenschaft und Medizin, die von ihm bis zu seinem Tode 89 herausgegeben wurde. Sehr erfolgreich war Holmer von Ditfurth als populärwissenschaftlicher Autor und Fernsehmoderator. Einem großen Publikum wurde er durch die von ihm 71 konzipierte ZDF-Sendereihe Querschnitt bekannt, die er gemeinsam mit Volker Arzt bis 1993 moderierte. Ab dem Ende der 70er Jahre wandte sich Holmer von Ditfurth zunehmend umweltpolitischen Themen zu und unterstützte zu Beginn der 80er Jahre die Partei Die Grünen im Wahlkampf. Aus Anlass des NATO-Doppelbeschlusses 1979 und auch aus anderen Erwägungen heraus verstand sich Ditfurth als Pazifist. In seinen letzten Büchern »Wir sind nicht nur von dieser Welt« und »So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen« unternahm von Ditfurth den Versuch, eine Quintessenz seiner Überlegungen zu ziehen.
Zwischen der eisigen Kälte des Weltraums und der Glut des Erdinneren diese dünne Gasumhüllung der Erde, die Biosphäre, die wir so oft in Verkennung der wirklichen Situation die Welt nennen, wenn wir von Weltgeschichte reden, von Weltpolitik oder ähnliche Begriffe gebrauchen. Die einzige Zone im Kosmos, in der Leben in der Form, wie wir es kennen, stattfinden kann. Und wenn man das sieht, wenn man die tatsächlichen Verhältnisse sieht, dann wird unmittelbar verständlich, dass der Ast, auf dem wir sitzen, dass das Gleichgewicht dieser Biosphäre nicht so selbstverständlich für alle Zeiten garantiert ist, wie wir es gedankenlos oft voraussetzen. Dass in Wirklichkeit hier eine große Zahl der verschiedensten Faktoren in einem komplizierten Zusammenspiel, das Gleichgewicht, das hier herrscht, Temperaturgleichgewicht, die richtige Gasmischung, all das, worauf wir angewiesen sind und alle anderen irdischen Lebensformen, immer wieder ausgleichen und herstellen muss. Eine Erwärmung der Erde wird zu einem Abschmelzen der Polkappen führen. das wieder zu einem selbstverstärkenden Effekt insofern, als eine kleinere Polkappe dann weniger Sonnenlicht in den Weltraum zurückwirft. Die Erde wird immer heißer. Anstieg des Meeresspiegels. Vielleicht nur 6 bis 10 Meter. Dies die Konsequenz für eine küstennahe Stadt. Der Anstieg erfolgt ja nicht gleichmäßig, sondern so in jahreszeitlichen Rhythmen. Das ist die Atmung der Erde durch die Vegetation. Die Vegetation der nördlichen Halbkugel überwiegt so stark an Masse, dass sie den Takt angibt. Folgendes Resultat dabei: Immer im Winter, wenn die Vegetation schläft und keinen Kohlenstoff verbraucht, steigt das Kohlendioxid in der Atmosphäre besonders stark an. Und im Sommer, wenn die Photosynthese wieder in Gang kommt, die Pflanzen also Kohlenstoff verbrauchen, um Grundnährstoffe aufzubauen, sinkt das Kohlendioxid, der Kohlensäuregehalt der Atmosphäre, wieder ab. Insgesamt aber, wie gesagt, dieser Anstieg um 5% in den letzten 20 Jahren, eine sehr geringe Zahl, sollte man denken. Aber erinnern Sie sich an den Treibhauseffekt. Der Kohlendioxidgehalt entscheidet über die Wärmeaufnahme durch die Atmosphäre. Dieser Anstieg bedeutet schon einen Anstieg der Durchschnittstemperatur der Erdoberfläche von 0,5 Grad. Und wenn diese Tendenz erhalten bleibt, so haben die Experten, die Klimatologen ausgerechnet, werden wir in den kommenden Jahrzehnten eine Aufheizung der Erde um 2, 3, vielleicht sogar bis 5 Grad erleben. Die Wüstengebiete werden sich ausdehnen, werden wandern, die Polkappen werden abschmelzen, der Wasserspiegel wird ansteigen. All das wirkt jetzt noch wie ein Szenario aus einem Science-Fiction-Roman, von einer Wüstenfantasie ausgedacht. Unsere Kinder, spätestens unsere Enkelkinder, werden erfahren, dass das mehr ist.
Heumar von Ditfurth im Jahr 1978, also vor 45 Jahren.
Was sollen wir machen? Sollen wir also auf Kernkraftwerke setzen? Dann fällt wenigstens die Verbrennung aus als Quelle neuen Dioxidgehalts in der Atmosphäre. Aber wir hatten auch schon davon gesprochen, es würde uns nichts helfen. Ganz abgesehen einmal davon, von all den Bedenken und Sicherheitsrisiken, die noch nicht ganz geklärt sind im Zusammenhang mit den Kernkraftwerken, es würde nichts helfen, weil wir inzwischen gemerkt haben, dass die Vegetationszerstörung weltweit auf der Erde zum Kohlendioxidanstieg schon mindestens genauso stark beiträgt, wie alle stattfindende industrielle oder auch private Verbrennung. Wir haben nämlich angefangen, die letzten Urwälder auf der Erde zu roden und damit zu zerstören und damit den biologischen Kohlenstoffspeicher zu zerstören. Nichts scheint unschuldiger und legitimer und selbstverständlicher zu sein, als dass der Mensch, wenn er sich immer weiter auf der Erde ausbreitet, anfängt, hier einzugreifen und die Grundlage zu schaffen zu seiner Ernährung. Und so wird dann ja auch gesagt, wir wollen die Wüste in Gärten verwandeln. Wir wollen aus den Urwäldern Kulturlandschaften, Plantagen machen. Immer dann nämlich, wenn darauf hingewiesen wird, dass die Menschheit immer weiter wächst und neue Anbauflächen zu ihrer Ernährung braucht. Das geht aber nicht. Wir können die Erde, wir können die Biosphäre nicht so einseitig, nur aus der Perspektive eines einseitigen Konsumenten, nämlich von uns selbst, betrachten. Und da entpuppt sich ein solcher Urwald plötzlich als eine sich selbst tragende, selbstständige, mit sich im Gleichgewicht befindliche Lebensgemeinschaft. Eine Fülle von Lebewesen, die in dieser Pflanzen- und Tiergemeinschaft in verschiedenen Etagen ganz verschiedene Anpassungsbedingungen findet. Von den winzigen Insekten unten auf dem Boden und den Rinden dieser Bäume und auf den Blättern dieser Lianen bis zu größeren Tieren, bis zu Vögeln, bis zu Raubtieren, Wirbeltieren, die hier ihren Unterhalt finden. Und in einem Kreislauf untereinander dafür sorgen, dass die Gemeinschaft, ohne dass sich der Mensch drum zu kümmern braucht, selbst trägt und erhält. Auch im Boden unten, der lebt noch, auch dieser Boden, der Wasser gespeichert hat, wimmelt von Würmern, Insekten, Bakterien, Pilzen und lebt und trägt von sich aus dazu bei, dass das hier sich selbst erhalten kann. Dies die Natur, nach denen der Mensch, man möchte sagen, zugeschlagen hat. Aus der Fülle der Vielfalt der einzelnen Lebensarten, der pflanzlichen und tierischen Lebensgemeinschaften, duldet der Mensch nach Möglichkeit auf einer solchen Plantage nur noch eine einzige Spezies, eine einzige Nutzpflanze. Der Boden dazwischen ist nackt und bloß. Alles, was da wächst, wird sofort als Unkraut beseitigt. Das hat viele, viele Folgen. Das hat unter anderem die Folge, dass dieser von einer Monokultur besetzte Boden nicht mehr aus eigener Kraft existieren kann. Man muss ihn hacken. Sonst trocknet er aus. Man muss ihn düngen, sonst geht ihm die Nährkraft aus. Sonst fehlen für die Pflanzen die notwendigen Nahrungsstoffe. Es kommt noch etwas dazu. die Lebensdauer, die unterschiedliche Lebensdauer. Im Urwald Pflanzen, die riesigen Bäume mit Lebensdauern bis zu Jahrhunderten. Hier eine extrem kurze Lebensdauer, ein Vierteljahr, im Frühjahr gepflanzt und im Spätsommer abgeerntet. Ein möglichst rascher Umsatz des biologischen Kohlenstoffs, wieder im Interesse eines einzigen Konsumenten, nämlich von uns selbst. Da drüben ein biologischer Kohlenstoffspeicher, der den Kohlenstoff auf Jahrhunderte festhält und bindet. Hier kurzfristige Umsetzung, der Kohlenstoff geht vermehrt als Kohlendioxid in die Atmosphäre. Man braucht nur noch eine einzige Information zusätzlich. 90% allen biologisch gespeicherten Kohlenstoffs steckt in den Wäldern dieser Erde, im Rest von Waldbestand, den unsere Erde noch hat, muss man sagen. Und wenn man das alles weiß und wenn man das berücksichtigt und wenn man weiß, dass die Vegetation ursprünglich ein Ort der Aufnahme von Kohlendioxid heute längst zu einer Quelle von Dioxidanreicherung der Atmosphäre geworden ist. Aufgrund dieser Veränderung der Natur in eine Kulturlandschaft gültig für immer größere Teile der Erdoberfläche. Dann kann einem Angst und Bange werden, wenn man miterlebt, dass immer größere Teile dieser Naturlandschaft vernichtet werden. Urbarmachung, das ist ein schönes Wort, ein Begriff mit positivem Klang. Biologisch gesehen aber bedeutet Urbarmachung die Vernichtung in Jahrhunderten, in Jahrtausenden gewachsener biologischer Lebensgemeinschaften, pflanzlicher und tierischer Lebensgemeinschaften, die sich in Harmonie selbst erhalten konnten. Ihre endgültige, definitive Vernichtung. Nun sollten wir daran denken, dass die Erdoberfläche übersät ist mit den fossilen Resten ausgestorbener Arten, die aus keinem anderen Grunde ausgestorben sind, weil sie es nicht fertiggebracht haben, ihr Verhalten den veränderten Umweltbedingungen anzupassen. Alle diese bisher ausgestorbenen Arten aber sind entschuldigt, denn sie hatten nur eine instinktive Ausstattung, die ihr Verhalten steuerte. Sie hatten gar keine Wahl. Wir aber sind die erste Spezies auf dieser Erde mit einem Großhirn. Wir sind mit Recht stolz darauf, dass wir nicht nur biologisch determiniert sind, sondern dass wir, wenn auch in einem Rahmen biologischer Randbedingungen, uns frei, selbstverantwortlich entscheiden können. Wir müssen von dieser Fähigkeit Gebrauch machen. Wir müssen diesen Instinkt, der uns da in unser Verderben steuern lässt, durchschauen, um ihn als geistige, frei, verantwortlich entscheidende Wesen zu überwinden. um die Gefahr abzuweisen, unser einziger Ausweg. Wir müssen lernen, dass die Erde uns nicht restlos zur Verfügung steht. Wir müssen einsehen, dass wir das Wort "macht euch die Erde untertan" allzu radikal verstanden haben. Wir haben nur die Wahl, entweder uns einzufügen in das Gleichgewicht der Biosphäre, die nicht nur für uns da ist, einzufügen mit allen anderen Lebensformen auch, zurückzufinden in eine so verstandene Harmonie mit der Natur, oder es wird über uns das Urteil verhängt, das die Evolution in der Vergangenheit noch immer verhängt hat über jede Spezies, die versäumt hat, sich den veränderten Umweltbedingungen anzupassen.
Für den März ist die nächste Ausgabe von Kuriosa mit und ohne Worte geplant. Bis dahin eine gute Zeit für Sie. Ihr Felix Jakowitz.